Briefe. Ich habe hier zwei Briefe. Der eine kam gestern bei uns an, adressiert an meine Tochter. Und wer vorne sitzt, wird sehen, mit einer Rechnung für die Eltern. Und ein zweiter Brief, der kam letztes Jahr an mich von meiner Schwester. Wann habt ihr zuletzt einen Brief erhalten? Und was war das für ein Brief? Vielleicht eine Rechnung mit einem ganz unerwarteten Betrag? Vielleicht eine Werbung, die ihr gleich entsorgt habt, obwohl euer Name drauf stand? Vielleicht auch eine Mitteilung von einem Amt? Mit zunehmendem Alter bekommt man so Rentenmitteilungen jährlich. So viel bekommst du, wenn alles klappt. Oder eine Mitteilung von einem Finanzamt. Eine Steuerinformation. Manchmal positiv, manchmal auch negativ. Obwohl schon ganz vieles online, per Mail, am Rechner läuft, gibt es immer noch Briefe. Zumindest bei uns hier in Deutschland. Und dabei sind auch schon schöne viele Briefe dabei, an die wir uns gerne erinnern. Interessante, besondere Briefe. Ich denke zum Beispiel an etwas Kurioses, das teure Schwarz-Weiß-Blitzerfoto, wenn man zu schnell gefahren ist. Oder den blauen Brief in der Schule. Ich habe einen alten Schulfreund, der hat sich den blauen Brief aufgehoben. Der hatte mehrfach die Hausaufgaben nicht gemacht, aber den blauen Brief, den hat er bis heute. Manchmal erhalten wir uns auch Dankesbriefe. Briefe, wo sich jemand aufrichtig bei uns bedankt für etwas, was wir getan haben. Es kommen auch Traueranzeigen. Je älter man wird, desto besser kennt man die Leute. Viel schöner sind Hochzeitsanzeigen, Hochzeitseinladungen. Und natürlich heben wir uns auch manchmal Liebesbriefe auf. Ein Brief, in dem jemand dir persönlich, ganz liebevoll seine Gefühle für dich mitgeteilt hat. Heute soll es auch um einen Brief gehen, um einen Textabschnitt aus dem Neuen Testament. Ein Textabschnitt aus der Bibel. Die Bibel als Zusammenfassung von Texten, die wir Christen als Gottes Wort, als Gottes Informationen und Auftrag an uns glauben. Das ist für uns die Basis. Und daraus soll es heute um einen Brief von Paulus an uns gehen. Nein, nicht von Paulus an uns, von Paulus an Timotheus. Paulus schreibt einen Brief an Timotheus. Dieser Paulus begegnet uns in der Bibel. Er war als Christenverfolger gestartet. Und dann hatte er eine persönliche Erscheinung. Jesus erscheint ihm. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 9. Und Paulus bekehrt sich. Er wendet sich zu Jesus und wird vom Christenverfolger zu einem Apostel, zu einem Missionar. Paulus war der erste Auslandsmissionar der Geschichte. Neben den Jüngern, die dann auch fast zeitgleich gegangen sind, ging Paulus dort nach Vorderasien und hat von Jesus weitererzählt. Davon lesen wir viel in der Apostelgeschichte. Und der Brief von Paulus, um den es heute gehen soll, den schreibt er an Timotheus. Es ist der erste Timotheusbrief. 1. Timotheus 1, Vers 1 bis 7. Ich lese den Text. Paulus, Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren zu verbreiten und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss und richtig hinstellen. Der Brief an Timotheus beginnt im Paulus-Stil. So wie viele Menschen einen eigenen Rede- oder Schreibstil haben, wie wir an Worten und Texten erkennen, wer der Autor war, so ist es auch bei Paulus. Paulus schreibt in den ersten Versen erst einmal, wer er, Paulus, ist und was seine Basis, was sein Auftrag ist. In Vers 1 schreibt Paulus von sich, ich bin ein Apostel. Apostel ist Gesandter Gottes. Und fast alle Paulusbriefe beginnen schon von Anfang an mit einem solchen Statement. Das ist die Legitimation, der Auftrag von Paulus. Ich, Paulus, bin in der Welt unterwegs, um die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Man kann heute sicher sagen, dass der Brief an Timotheus ein später Brief von Paulus ist. Paulus hat einige Jahre Missionstätigkeit hinter sich. Er war am Ende seines Weges. Er war vermutlich schon einmal in der damaligen Welthauptstadt Rom gewesen und reist dann noch einmal weg, als er diesen Brief schreibt, um möglicherweise wahrscheinlich danach noch einmal nach Rom zurückzukehren. So ganz sicher ist es nicht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und für unser heutiges Textverständnis ist das an dieser Stelle auch gar nicht ganz entscheidend. Was wir wissen ist, dass der Brief etwa 64 oder 65 nach Christus geschrieben wurde. Und der erste Timotheusbrief, neben dem zweiten Timotheusbrief, Timotheus erhält zwei Briefe, und auch dem Titusbrief, die letzten drei Briefe von Paulus sind. Diese drei Briefe werden auch als Pastoralbriefe oder Hirtenbriefe bezeichnet. Denn insbesondere diese drei Briefe erhalten Anweisungen zum Gemeindeleben und zur Gemeindeordnung. Diese Briefe sind an Personen geschrieben, die in der Gemeinde Leitung und Lehre übernommen haben. Das Thema des Timotheusbriefes ist, von ganz weit betrachtet, so soll das Gemeindeleben sein. Und du Timotheus, kümmere dich darum. Das Ganze wahrscheinlich auch mit der Blickrichtung von Paulus. Ich kann aktuell nicht bei euch sein in Ephesus. Und deswegen macht bitte in der Gemeinde wie folgt weiter. Timotheus, der Empfänger des Briefes, war ein guter Freund von Paulus. Ein junger Mann, der sich Paulus auf seiner zweiten Missionsreise angeschlossen hat. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 16. Timotheus hat viel von Paulus gelernt. Timotheus war dabei und hat mitgeholfen, mitgearbeitet und miterlebt. Live. Man würde vielleicht heute sagen, learning by doing. In Bezug auf Mission, in Bezug auf Gemeindemitarbeit, auf Gemeindeleben beim Reiseprediger Paulus. Timotheus war damit Lehrling und Student bei Paulus und längerer Zeit sicher einer seiner engsten und persönlichen Mitarbeiter. Und so schreibt Paulus in Vers 2 an Timotheus, an wen er diesen Brief schreibt, und bezeichnet Paulus als sein echtes Kind im Glauben. Wenn Paulus Timotheus hier als echtes Kind bezeichnet, ist da nicht die leibliche Vaterschaft gemeint. Paulus war nicht der Vater von Timotheus. Paulus bezeichnet Timotheus in liebevoller Art und Weise als sein echtes Kind im Glauben. Denn Timotheus hat von Paulus den Glauben kennengelernt. Paulus war der Glaubensvater von Timotheus. Und diese Sicht, die müssen wir im Blick behalten, wenn wir die Texte betrachten aus dem Timotheusbrief, auch unseren heutigen Text. Paulus hatte nicht uns heute hier im Blick. Er schreibt keinen allgemeinen Lehrbrief an alle, auch keinen Lehrbrief an die Gemeinde in der dortigen Zeit, auch nicht an die Gemeinde in Ephesus. Er schreibt diesen Brief persönlich an Timotheus, in die Situation von Timotheus hinein. Also zuallererst ein persönlicher Brief an Timotheus. Und wir müssen im zweiten Schritt schauen, wie können wir diesen Brief auf uns heute übersetzen? Was können wir für uns herausziehen? Was stimmt für uns überein? Timotheus hat viel mit Paulus erlebt. Er war einige Jahre mit dabei. Ab der zweiten Missionsreise ist er mit umhergereist und sehr wahrscheinlich auch bei der vollständigen dritten Missionsreise ohne die Rückreise. Auf der Rückreise blieb Timotheus in Ephesus. Davon berichtet uns Apostelgeschichte 20. Und dort in Apostelgeschichte 20, Vers 4, ist auch die letzte Erwähnung von Timotheus in der Apostelgeschichte. Darauf bezieht sich auch unser heutiger Vers 3. Als Paulus dann nach Mazedonien abreist, gibt er Timotheus die Anweisung: Timotheus, bleibe du hier. Bleibe du hier in Ephesus. Timotheus war damit sehr wahrscheinlich in Ephesus. Und da erreicht ihn dieser Brief. Und um seine Tätigkeit in Ephesus, in der Gemeinde, nämlich dort leiten und Dinge ordnen, darum geht es im Timotheusbrief. Und in Vers 3 und 4 sehen wir auch, dass das offensichtlich nötig war. Darum geht es dann auch in späteren Versen, aber wir schauen uns nur den Anfang an. Es gab offensichtlich Tendenzen, von denen wir hier lesen, sich mit fremden Lehren, mit Fabeln, andere schreiben Legenden oder Mythen und auch mit Geschlechtsregistern abzugeben. Es gab also in der Gemeinde Menschen, die sich nicht mit nicht belegten oder belegbaren Dingen beschäftigt haben. Wir wissen nicht genau, auf was oder welchen Text Paulus hier anspielt. Möglicherweise hat er was im Hinterkopf. Vielleicht ein Brief oder eine Schrift, die es damals gab, und solche gibt es auch heute noch, die in Gemeinden gelesen wurden damals, die aber umstritten waren und die es aus bestimmten Gründen nicht in das Neue Testament, in unsere Textzusammenfassung der Bibel geschafft haben. Vielleicht eine Erzählung von Jesus, die wir nicht kennen. Auch ein Wunder oder eine Erscheinung, die nicht belegbar ist. Außerdem erwählt Paulus endlose Geschlechtsregister. Die Personen, die Paulus hier im Blick hat, hatten möglicherweise Zugang zu alten Schriften. Vermutlich zu Schriften, die auch die Juden hatten. Vielleicht auch Texte, die wir heute dem Alten Testament zuordnen. Und aus diesen Schriften hatten sich diese Personen den Geschlechtsregistern, also den Stammbäumen, den Ahnentafeln zugewandt. Wir finden heute auch in der Bibel diese langen Geschlechtsregister. Und die Personen haben dort geforscht. Das ist doch erstmal positiv. Dazu muss man wissen und verstehen, dass für einen echten orthodoxen Juden seine Herkunft, seine Vorväter, sein Stammbaum, seine Ahnentafel von ganz entscheidender Bedeutung ist. Wenn bei uns heute ein Haus brennt, dann holen wir vielleicht die Pässe, Wertsachen, Schlüssel und vielleicht wichtige Unterlagen und Geld, wenn wir können, heraus. Orthodoxe Juden, damals und heute, holen ihre Ahnentafel, ihren Stammbaum, ihre Geschichte, den Nachweis ihrer Geschichte. Das ist für sie essentiell und wichtig. Wir können das uns in unserer heutigen Kultur kaum vorstellen, aber das ist die Basis für die Juden. Das ist entscheidend. Da forschen die Juden. Da forscht man möglichst weit zurück. Vielleicht ist ja einer der Ahnen eine wichtige Person gewesen. Vielleicht sogar ein Rabbi oder ein König. Allzu gern würde der ein oder andere von König David aus dieser Linie abstammen. Und dieses Forschen und die daraus entstehenden Streitfragen, die haben damit damals unter den Menschen und auch in der Gemeinde zu Streit geführt. Und hier als Anmerkung, ich bin sicher, dass wir aus jedem Text der Bibel etwas lernen können. Manche der Texte sind aber tatsächlich nur Aufzählungen. und waren insbesondere für die Juden damals wichtig. Das hilft uns vielleicht auch im Verständnis dieser Ahnentafeln etwas zu verstehen. Und andere Stellen sind einfach schwer verständlich, vielleicht sogar widersprüchlich. Deswegen müssen wir manchmal genau hinschauen und auch zugeben, das verstehe ich nicht. Und wenn es wirklich wichtig ist, andere fragen, die sich damit auskennen, anstatt zu spekulieren. Ansonsten besteht auch bei uns heute noch die Gefahr, dass wir in Texte Dinge hineininterpretieren, die einfach nicht dort stehen oder nicht dem ursprünglichen Sinn entsprechen. Und genau dort setzt Paulus an. Das Beschäftigen mit fremden Lehren, mit Legenden und Mythen und mit endlosen Geschlechtsregistern und den daraus resultierenden Streit, das kritisiert er. Das muss unterbunden werden. Und das umzusetzen, dazu fordert er dann Timotheus auf. Übertragen auf uns. Auch in unserer Zeit gibt es Legenden und Mythen, hier und heute. Auch in unserer Zeit, gerade in Bayern, gibt es Wallfahrtsorte, Wunder und Erscheinungen, die mit Personen, mit Menschen in Verbindung gebracht werden, die vielleicht sogar von bestimmten Kirchen als heilig gesprochene Menschen verehrt werden. Da werden Erinnerungsgottesdienste und Wallfahrten zu bestimmten Orten und zu Ehren von ganz bestimmten Menschen durchgeführt. Da wird teilweise zu Menschen gebetet und es werden Gottesdienste zu verstorbenen Menschen gehalten. Davon finde ich in der Bibel nichts. Davon steht nichts in der Bibel. Diese Verehrung ist nicht Gottes Wille und dient nicht dem eigentlichen Ziel zur Hinwendung zu Jesus als Gottes Sohn, als dem Erretter. Und zum nächsten Kritikpunkt von Paulus. Die Tendenzen, sich zu viel mit Geschlechtsregistern zu beschäftigen und darüber zu streiten, die sehe ich in der heutigen Zeit in unserer Gemeinde nicht. Wir beschäftigen uns kaum zu viel mit Details aus der Bibel. Aber welche Themen beschäftigen uns? Welche Themen beschäftigen mich? Welche Themen beschäftigen die Gemeinde? Welche Themen beschäftige ich und diskutiere ich in unseren Gemeindeversammlungen? Was sind die Ziele von mir, von meiner Gemeinde und von unseren Gemeinden? Was treibt uns an? Was hat Priorität? Gesellschaftliche Themen, politische Themen, soziale Themen? Gut auszusehen nach außen? Ökologie und Umweltschutz? Eine bessere Dämmung? Eine neuere Heizungsanlage? Ordnung und Sauberkeit, Anschaffungen. Ich möchte das gar nicht klein machen, das ist nicht unwichtig. Diese Themen und viele weitere Themen sind wichtig, teilweise essentiell für unser Zusammenleben, in der Familie, in der Gesellschaft und auch in der Gemeinde. Aber was ist der Schwerpunkt? Was ist das Ziel? Was ist mein Ziel als Christ? Und mein Ziel, unser Ziel als Gemeinde. Geht manches vielleicht am Ziel vorbei? Wird manches Nebensächliche bis ins Kleinste zerlegt und muss von allen und mit allen alles diskutiert und entschieden werden? Und entsteht erst nicht dadurch der Streit und Uneinigkeit? Wenn wir bestimmte Themen überbetonen, dann lähmt das in Bezug auf die wirklich wichtigen Dinge, dann werden wir blockiert und abgelenkt von Dingen, die wir als Christen, als Gemeinde, als Gottes Auftrag haben und verbrauchen unsere Energie an falschen Stellen. Die Frage ist, welche Priorität geben wir den Themen? Welchen Stellenwert haben die Themen im Vergleich zum Beispiel mit Mission, mit Kindergottesdienst, mit Jugend- und Erwachsenenarbeit? Welche Zeit verbringen wir in Diskussionen und vielleicht auch im Streit damit, wie genau es im Detail zu sein hat? So wie in der Gemeinde in Ephesus damals. Die genannten Themen, die Paulus hier gleich am Anfang des Briefes nennt, hatten Einfluss auf das Gemeindeleben und haben das Zusammensein negativ beeinflusst. Und Paulus erinnert Timotheus in Vers 3:4 an seinen Auftrag. Timotheus soll weitermachen. Er soll Personen Weisung erteilen, Personen lehren und diesen Menschen verbieten, falsche Lehren zu verbreiten und so falsche Schwerpunkte zu setzen. Damals in Ephesus waren das die genannten Themen, nämlich sich mit Fabeln, Legenden, Mythen und langen Geschlechtsregistern zu befassen, weil genau das zu Streit und Uneinigkeit geführt hat. Und in Vers 6 und 7 sehen wir, dass es offensichtlich Personen gab, denen genau das besonders wichtig war. Personen, die ihre Themen und ihre Meinungen als wichtig ansahen. Personen, die Lehrer sein wollten und doch Dinge verkündigten, die nicht richtig waren. Paulus schreibt von unnützem Geschwätz, andere übersetzen von leerem Gerede. Paulus sagt klar, das fördert nicht den Aufbau des Glaubens und dient nicht dem Plan Gottes. Sondern, und das ist der Hauptfokus des Textes heute, Vers 5. Das Endziel des Gebots, nämlich der Weisung und Lehre der Heiligen Schrift, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das eigentliche Ziel, warum Timotheus aufgefordert wird, die Menschen in der Gemeinde zu lehren, zurechtzuweisen und zu ermahnen, ist Liebe. Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und echtem, ungeheucheltem Glauben. Die Lehre und Verkündigung, und ich nehme auch die Leitung mit dazu, die auch das Ziel Korrektur, Zurechtweisung und Wachstum haben kann und haben soll. Diese Lehre und Ermahnung hat ein Ziel, Liebe. Und im Detail Liebe aus reinem Herzen, das ist Gemeinschaft ohne Hintergedanken, ohne Rechthaberei, die Liebe, die nicht sich selbst sucht. Das erzeugt dann einen Umgang ohne Egoismus, Umgang, in dem nicht der eigene Vorteil gesucht wird. Liebe aus gutem Gewissen, das Gewissen, unser innerer Kompass, der mit dem Glauben an Gott gefüllt ist und von Gottes Willen bestimmt wird. Dieses Gewissen fragt danach, was will Gott? Was ist Gottes Wille? Und der Mensch, der danach handelt, der danach sucht, was Gottes Willen möchte, der möchte auch Gottes Willen tun und nicht seinen eigenen. Und als drittes, Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Glaube an Gott, der echt ist. Glauben, der eine tiefe Basis in Gott hat. Glaube, den man sehen, spüren und auch erleben kann. Dieser Glaube erzeugt Liebe. Paulus schreibt einige Jahre vorher von dieser echten, ungeheuchelten Liebe in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. In Römer 12, Vers 9 bis 21 schreibt er dazu noch viel detaillierter. Und wer möchte, kann das mal als Hausaufgabe mitnehmen. Römer 12, Vers 9 bis 21. Wie sieht das in der Praxis aus? Um diese Liebe zu erreichen und sichtbar zu machen, ist manchmal auch Zurechtweisung, Ermahnung und Korrektur notwendig. Und dafür ist Führung und Leitung durch Leiter notwendig. So wie es Paulus hier an Timotheus schreibt. Hier ist deutlich nicht gemeint, dass alles schon in Ordnung ist, dass jeder machen kann, was er will, dass jeder in der Gemeinde seine eigene Meinung haben darf und ausleben darf, dass alles in Liebe akzeptiert werden muss und alle anderen Meinungen in Liebe akzeptiert werden müssen, dass Liebe alle Unterschiede zudeckt. Nein, wer den Timotheusbrief kennt, weiß, dass später noch einige detaillierte Anweisungen kommen an das Zusammenleben, an die Ordnung der Gemeinde in Ephesus. Auch Themen, über die heute bei Fachleuten und Leitern verschiedene Ansichten existieren. Das ist heute nicht das Thema. Gemeint ist aber, dass es auch ein falsch verstandenes Maß an Liebe gibt. Wenn ich zu viel Watte außenrum packe, wenn ich zu viel Rücksicht nehme an falscher Stelle, dann führt das nicht zu Liebe, sondern zu Beliebigkeit. Und diese Beliebigkeit erzeugt keine Klarheit. Paulus fordert Timotheus hier als Leiter und Lehrer auf: Timotheus, leite. Stelle Dinge klar. Ergreife Positionen. Und lege fest: So machen wir das hier in der Gemeinde in Ephesus. Und wenn das geschieht, wird Klarheit erzeugt, wird Liebe sichtbar, Liebe, die das Ziel im Blick hat, wofür Christsein steht, nämlich erfüllende, ansteckende und sichtbare Liebe. Bezogen auf uns, so wie Paulus an Timotheus geschrieben hat, ist der erste Übertrag auf die Leiter und Lehrer der Gemeinde zu ziehen. Nicht alle sind in der Gemeinde als Leiter oder Lehrer eingesetzt. Aber für die Zuständigen gilt es zu prüfen, was wird gelehrt? Und wohin ist die Gemeinde unterwegs? Welche Ziele verfolgen wir? Mit welchen Themen beschäftigen wir uns? Und genau genommen auch, mit welchen Themen beschäftigen wir uns als Gemeinde nicht? Im Text schreibt Paulus, das Ziel der Unterweisung, das heißt der Lehre aus der Bibel, ist Liebe. Und das ist für uns als Redner, Prediger und Verkündiger hier oben, die hier oben stehen, eine riesige Herausforderung. Hinter uns liegt ein Jahr mit rund 50 Predigten. Und wir müssen uns fragen, hatten diese unsere Predigten Liebe als Ziel? Aber auch für dich als Zuhörer und für die Leiter der Gemeinde, ja für uns alle, wir müssen uns fragen, haben uns diese Predigten liebevoller gemacht? Was haben wir, was habe ich, was hast du aus diesen Predigten gemacht? Wofür bin ich hier? Wofür stehen wir? Wofür sind wir, wofür bin ich, wofür ist meine Gemeinde bekannt? Für ein schönes Gotteshaus, für Ordnung und keinen offenen Streit, für gute Verkündigung, für Erkenntnis und viele Taufen, für mitreisende Musik und tollen Lobpreis, für gute Gebetsgemeinschaften und viele Zeugnisse, für möglichst viele gut organisierte Treffen. Was ist das Ziel unserer Gemeinde, unserer Verkündigung, unserer Lehre? Was ist da unser Ziel, das wir verfolgen? Wächst unser missionarischer Dienst? Wächst unsere Gemeinschaft? Und werden wir dem Vorbild von Jesus ähnlicher? Zu Jesus konnten alle Menschen kommen. Er hat liebevoll alle angenommen. Er hat mit allen Gemeinschaft gehabt. Aber Jesus hat auch klar Stellung bezogen. Eindeutig. Er hat polarisiert. Und er hat auch klare Entscheidungen gefordert. Man wusste, wo man dran war. Was sehen die Menschen, die in unserer Gemeinde zu Besuch kommen? Sehen diese Menschen Klarheit und Liebe? Verlassen diese Menschen das Gebäude und haben Gottes Liebe und seine klare Botschaft kennengelernt? Haben sie Gottes Liebe gesehen und gespürt? Sind wir als Gemeinde auf dem Weg, den Gott von uns möchte? Oder muss etwas justiert werden? Und das eindeutig auszurichten, ist die Aufgabe und die Verantwortung der Gemeindeleiter. Und im zweiten Schritt gilt für uns alle: Nehmen wir diese Zurechtweisung an? Oder habe ich das gar nicht nötig? Weiß ich schon alles? Weiß ich schon alles besser? Vermutlich ist niemand hier, der sagt: Bitte weise mich zurecht, lieber Leiter. Zurechtgewiesen muss doch nur jemand werden, der Fehler macht. Aber um weiterzukommen, um zu wachsen, müssen wir Zurechtweisung und Kritik, ja, müssen wir Korrektur annehmen. Da, wo Leitung durch zuständige Leiter stattfindet, sind auch Menschen nötig, die sich leiten lassen. Menschen, die andere Sichtweisen und Entscheidungen von Leitern akzeptieren. Menschen, die Korrektur annehmen und sich unterordnen und weiter mitarbeiten. Paulus schreibt hier, dass die Lehre und Zurechtweisung ein Ziel hat, nämlich tiefe, echte Liebe. Und mit diesem Blick von Gott gesetzten Ziel, damit lassen wir uns auch hoffentlich besser kritisieren und nehmen Korrektur an. Diese Liebe ist dann auch die Liebe, mit der Gott uns durch Jesus Christus begegnet ist. Mit dieser Liebe hat Gott den Anfang gemacht. Gott hat durch Liebe die Möglichkeit geschaffen, dass sich seine Welt mit ihm versöhnt. Das steht im bekannten Evangelium des Johannes in Kapitel 3, Vers 16 und den folgenden Versen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jeder Mensch, der diese Liebe von Gott zu uns Menschen persönlich annimmt und glaubt, nämlich glaubt an den Tod von Jesus am Kreuz zur Sündenvergebung meiner persönlichen Schuld und an die Auferstehung von Jesus von den Toten als meinen persönlichen Weg zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft mit Gott. Jeder, der das annimmt und glaubt, der ist errettet. Und wer das annimmt, erfährt diese Liebe von Gott zu uns Menschen. Damit erhalten dann auch wir den Auftrag, im Glauben zu wachsen und haben den Auftrag, diese Liebe an andere weiterzugeben. Dabei werden wir Fehler machen. Wir müssen uns belehren. Wir müssen uns zurechtweisen und korrigieren lassen. Aber das Ganze mit dem Ziel zu wachsen in echter Liebe, aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, um dann diese Liebe und echte Liebe in der Welt weiterzugeben. Und das auch mit und durch die Gemeinde. Und dazu schreibt Paulus diesen Brief an Timotheus. Ich fasse zusammen. Paulus schreibt einen Brief an Timotheus mit direkten Anweisungen. Timotheus, der ein Schüler von Paulus war und so im Glauben gewachsen ist. Und dieser persönliche Brief an Timotheus war so wichtig und inhaltsschwer, dass er in den damaligen Gemeinden dann doch zugänglich gemacht wurde. Der Brief erst an Timotheus geschrieben, wurde dann doch in der Gemeinde vorgelesen und war so wichtig, dass er abgeschrieben wurde. Er wurde vorgelesen und ging an andere Gemeinden und hat so den Weg in unserer Textzusammenfassung Neues Testament gefunden. Und erst dadurch haben wir den Text heute vorliegen und können daraus lernen. Paulus schreibt an Timotheus als einen der Leiter und Lehrer in der Gemeinde, dass Timotheus weiterhin Weisung erteilen soll, dass Timotheus korrigieren soll, dass er lehren und leiten soll. Und was soll Timotheus lernen? Paulus schreibt, dass die Menschen sich nicht mit unwichtigen Dingen beschäftigen sollen, weil genau das zu Streit geführt hat, weil das nicht Gottes Auftrag an die Gemeinden hilft. Für uns heute in der Gemeinde bedeutet das, dass die Prediger und Leiter die Lehre richtig ausrichten müssen und prüfen sollen, ob die Richtung stimmt, im Blick darauf, was ist Gottes Wille für uns und was ist Gottes Wille für diese Gemeinde. Und wenn nötig, sollen die Leiter korrigieren und festlegen. So machen wir das in unserer Gemeinde. Und für uns alle gilt, dass wir uns von unseren Leitern und Lehrern, wo nötig, zurechtweisen lassen sollen. Wir sollen uns kritisieren lassen. Als Gemeindeglieder sollen wir Kritik und Korrektur annehmen. Und das insbesondere in Bezug, wenn wir als Menschen oder als Gemeinde mit Dingen beschäftigen, die nicht dem eigentlichen Ziel Gottes dienen, die vom Ziel Gottes wegführen. damit wir im Glauben wachsen und zum richtigen Ziel, zu Gottes Ziel kommen. Das Ziel, so schreibt es Paulus, ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist echte Liebe. Darin dürfen wir auch wachsen im Wissen, dass wir Fehler haben. Und wir sollen diese Liebe, die wir von Gott, von Jesus empfangen haben, auch an andere weitergeben. Das können wir durch Wort und Tat tun. Zum Beispiel auch durch aktive Mitarbeit in der Gemeinde. Und durch gelebtes und gesprochenes Zeugnis im Alltag. Auch dadurch werden wir im Glauben und in dieser Liebe wachsen. Der amerikanische Autor Samuel Longhorn Clemens, der bekannte Autor, den allermeisten wahrscheinlich besser als Mark Twain bekannt, hat einmal gesagt, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. Mich beunruhigen die Bibelstellen, die ich verstehe. Lasst uns den Fokus richtig setzen. Uns mit den eindeutigen Dingen beschäftigen. Mit den Dingen beschäftigen, die unser Ziel als Gemeinde und als Christen sind. Nämlich das Ziel verfolgen, in der Liebe zu wachsen. Und diese Liebe dann, Gottes Liebe, in Wort und Tat weitergeben. Und das vielleicht sogar auch, wenn du und ich in den nächsten Tagen einen Brief oder eine Mail schreiben. Amen.